Das Leben manchmal anders läuft, als man plant und nicht nur aus rechts und links besteht. Ich rede heute Abend mit Marc Kuster aus Winterthur und aus Kuba über Ideologien. Ich arbeite nämlich auch als Reiseleiter und war vor 2 Jahren unter anderem zu Kuba. Da haben wir eine Tanzschule besucht, können wir vielleicht noch darauf zu reden, in Camagüey und über Camaquito geredet. Camaquito, das ist ein Kinderhilfswerk, geleitet vom Marc, ehemaliger Präsident der jungen SVP Schweiz. Und ich freue mich besonders, dass ich meine verschiedenen Tätigkeiten hier im Kaffeehaus zusammenführen kann und dich, Marc, jetzt hier wieder zu sehen, nach 2 Jahren. Damals als Monatsgast, herzlich willkommen, bienvenido da bei uns.
Danke.
Marc, ehemaliger Präsident der jungen SVP Schweiz, seit 10 Jahren Leiter von einem Kinderhilfswerk auf der Kommunisteninsel Kuba. Auch wenn du sagst, Kuster bleibt Kuster, zumindest aus linker Sicht, kann man da schon sagen, vom Saulus zum Paulus.
Ja gut, das überlasse ich natürlich jedem selber einschätzen, was in mir schlussendlich jetzt geworden ist oder nicht. Aber ich sage immer, und das war eigentlich dazu mal schon bei meiner politischen Tätigkeit gewesen, bei der jungen SVP, dass ich mich dafür gewisse Ziele eingesetzt habe. Heute mache ich es nach wie vor. Ich habe Ziel, sicherlich nicht mehr ganz genau gleich wie dazu mal als junger SVPler. Aber für mich ist heute entscheidend, dass ich mich wirklich tagtäglich einsetze für die Kinder in Kuba, in Camagüey. Und was ich früher gemacht habe, mit dem konnte ich gut leben. Ich tue auch nichts irgendwie jetzt sagen oder rechtfertigen, was ich früher gemacht habe. Es sind 2 verschiedenste Lebensabschnitte. Und heute bin ich aber froh und glücklich, dass ich in Kuba sein darf und einen Teil von dieser Revolution mittragen darf.
Aber das hat jetzt eigentlich nicht mehr unbedingt mit rechts und links zu tun, was du dort willst erreichen und machen.
Nein, gar nicht. Ich bin politisch tätig als Privatperson, also politisch nicht tätig. Und wir sind ein politisch unabhängiger Verein. Und ich glaube, es wäre jetzt auch nicht angebracht, zu meinen, jetzt wollen dort in Kuba Politik zu machen. Wir haben wirklich uns zum Ziel gesetzt, Kinder und Jugendliche zu unterstützen. Und das versuchen wir bereits seit 10 Jahren zu machen. Und das ist meine Aufgabe. Und jetzt ob links oder rechts, das spielt jetzt gar keine Rolle.
Eben, es ist natürlich viel schichtiger das Leben. Aber zurück zum Anfang, oder? Da, bevor du auf Kuba gegangen bist, hättest du dir dort mal ein Leben von heute können vorstellen? Also zum Beispiel, dass man 2 Stunden warten muss, bis du im Internet ins Netz kannst. Oder auch generell einfach, dass das, was du heute machst, dass das mal dein Alltag wird sein?
Nein, nie. Also ich hätte auch nicht einmal eine Woche, bevor ich das erste Mal auf Kuba gegangen bin, wenn mir jemand gesagt hätte, dass ich das eines Tages würde machen, dann hätte ich den ausgelacht und gesagt, ich bestimmt nicht. Und das ist auch das Schöne dieser Geschichte jetzt da mit meinem Kuba-Engagement. Es ist etwas wirklich Unerwartetes. Das Engagement, ich habe nie mit dem geplant oder nie das wählen. Es war nie ein Wunsch von mir, mich mal eines Tages so intensiv mit Kindern, mit Jugendlichen zu befassen. Aber schlussendlich, jetzt die Sachen, die du jetzt gerade gesagt hast, 2 Stunden warten oder was auch immer, ich glaube, das mache ich gerne, weil ich weiss, für was ich warte. Und ich würde dann auch noch gerne 3 oder 4 Stunden auf etwas warten, wenn ich weiss, schlussendlich kann ich da etwas mit dem verwirken für Kinder und Jugendliche in Kuba.
Das ist jetzt wichtig in deinem Leben. Dann tun wir jetzt mal die Geschichte umdrehen. Andersrum, kannst du dir heute das Leben, das du damals geführt hast, auch noch vorstellen? Also, du hast noch eine KV-Lehre gemacht und dann habe ich gelesen, du wolltest Bundesrat oder Fußballprofi werden. Könntest du dir das Leben auch noch vorstellen heute?
Ja, so, ich glaube auf jeden Fall. Also, ich weiß nicht, ob ich noch die Fähigkeit hätte zum Fußballspielen heute mit meinem Alter, aber oder Bundesrat sein. Gut, für das wäre ich glaube noch im Alter.
Ja, da bist du gerne noch viel zu jung.
Oder noch zu jung. Wer weiß, vielleicht werde ich eines Tages noch Bundesrat. Nein, also ich kann mir das auch nach wie vor vorstellen. Es ist nicht so, dass ich jetzt das Kuba-Engagement mache, weil ich vom anderen genug habe. Im Gegenteil, wie schon gesagt, ich habe auch die Zeit dazu mal genossen. Aber ich glaube, ich tue heute nicht mehr jetzt diskutieren, was wenn wäre, wenn ich das oder wenn das schon, sondern für mich, wie schon gesagt, sind 2 Lebensabschnitte. Ich bin heute sehr, sehr glücklich, dass ich den Weg gewählt habe, dass ich heute in Kuba sein darf und die Projekte umsetzen darf. Aber auch nach wie vor habe ich irgendwie eine gewisse Bewunderung für Politik und auch für Bundesräte.
Und dann weißt du, für welche Partei du im Bundesrat willst?
Ja gut, das kommt darauf an, welche Partei wir porträtieren. Oder? Aber es ist jetzt, ich glaube, noch schwierig zu sagen, welche Partei. Ich glaube, heute ist wirklich, ich habe auch gelernt, nicht nur auf Parteipolitik zu schauen. Ich glaube, heute ist es sehr wichtig, dass man Lösungen sucht. Und ich glaube, heute gerade in der Schweiz haben wir den Vorteil mit so vielen Parteien, dass man versucht, das Beste rauszunehmen. Ich weiss, ich weiche ein bisschen aus, du willst erst nicht wissen, welche Partei für mich nach wie vor aktuell wäre. Aber ich, da darf ich sagen, ich glaube, ich habe nach wie vor in mir Überzeugungen, die sich mit der SVP decken. Also ich glaube, das kann ich mit gutem Gewissen sagen, dass jetzt nicht die SVP-Feindbild für mich ein Feindbild ist. Ich habe aber auch gemerkt, dass auch andere Themen wichtig sind, wo vielleicht jetzt die SVP nicht so viel Wert drauf legt. Ich glaube zum Beispiel die Entwicklungshilfe ein Thema. Ich glaube, wenn ich heute jetzt noch in der SVP wäre oder würde wieder in die SVP gehen, sofern ich aufgenommen würde werden, würde für mich sicher Entwicklungshilfe ein Schwerpunkt sein von meiner politischen Inhalt, den ich weitergeben
würde. Und dort würdest du so stimmen wie die Fraktion?
Ja, nein, also ich habe schon dazu mal bei der SVP natürlich, ich habe mich wohlgefühlt bei der SVP, weil ich eigentlich das dürfen machen oder die Meinung können zum Ausdruck bringen, die auch meine Meinung ist. Ganz klar, als Präsident muss man natürlich die Meinung von der Partei oder die Mehrheit von der Partei dann quasi vertreten. Aber ich bin der SVP gewesen, nicht, weil ich einfach ein Kopfnicker gewesen bin, sondern ich habe mich wirklich gut mit dem auseinandersetzen und kann mit dem leben, wo auch schlussendlich Inhalt war. Ich habe natürlich auch neue Themen eingebracht, dazu mal in die SVP. Ich habe zum Beispiel das ganze Hanf-Thema aufgebracht. Hanf nicht, ich sage jetzt bewusst, nicht Haschisch, sondern wirklich so der genannte Nutzhanf. Ich konnte auch der Partei vorweisen, dass der Hanf nicht nur eine Droge ist, sondern wirklich auch ein wertvoller Rohstoff, wo vor allem noch unsere Grosseltern mit dem geschafft haben. Und die junge SVP hat dazu mal zu meiner Zeit noch die Förderung von Bauernhanf ins Parteiprogramm eingenommen. Also ich habe auch schon dort mich mit Themen auseinandergesetzt, wo ich am Anfang vielleicht mehr Feinde hatte, aber mit Überzeugung kann man einiges erreichen. Und das war einfach so ein Thema gewesen, wo ich auch dazu mal schon in meiner SVP-Zeit gesagt habe, mir ist es wichtig, wirklich lösungsorientiert zu arbeiten. Und das würde ich heute sicherlich auch wieder machen.
Du hast vorhin gesagt, an gewissen Punkten wirst du immer noch dort daheim sein. Weißt du, vielleicht ein, zwei Punkte, wo du immer noch findest, mal das stimmt, dann würde es für mich stimmen, wäre immer noch mein Daheim.
Ja, also für mich ist das, was ich noch zum Ausdruck bringen, wieso ich die junge SVP gegangen ist. Es ist für mich wesentlich die Europafrage gewesen. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass die Schweiz mehr kann machen kann außerhalb der EU. Nicht nur für das Land selber, sondern auch in Europa. Also ich glaube, es ist immer für mich wichtig gewesen, dass Europa oder die europäische Gesellschaft auch noch ein Land hat, das eben nicht Mitglied ist in dem ganzen Konstrukt. Und das war für mich ein wesentlicher Grund gewesen. Und heute ist es ja so, dass nicht mehr die SVP allein die Partei ist, die ja sagt, dass man nicht unbedingt in die EU müsste. Also das ist für mich, die Europafrage ist für mich sicherlich sehr entscheidend gewesen, dazu mal mein Weg in die Jungpartei, also in die junge SVP.
Und da wäre es auch heute noch?
Das wäre es auch heute noch.
Gut, ich würde jetzt nicht allzu fest umhacken auf SVP und Ansätze. Wir können vielleicht nachher noch mal darauf zurück, aber ich möchte dann auf andere Sachen sprechen kommen. Was mir aber auch aufgefallen ist, dass du mal gesagt hast, ja, was wäre, wenn und was würde ich denn mal in Zukunft, das spielt nicht mehr so einen Ruggel. Für dich spielt jetzt ein Ruggel, dass du jetzt mit dem, was du kannst machen kannst, glücklich bist. Ist da etwas von der kubanischen Lebensphilosophie, die ein bisschen auf dich abgefärbt hat?
Gut, ich bin jetzt schon seit 7 Jahren lebe ich in Kuba und in diesen 7 Jahren wird man natürlich auch ein bisschen mitgefärbt vom kubanischen Alltag, von den Lebensgewohnheiten. Aber ich war auch schon früher ein Mensch, der sich eigentlich konzentriert hat auf die Gegenwart. Ich sage immer, die Leute, die von der Vergangenheit reden und nur in Zukunft denken, die verpassen die Gegenwart. Und eigentlich das Schöne im Leben ist eine Gegenwart, der Genuss vom Leben. Und ich bin auch von der Überzeugung, man hat gerade in der Schweiz eigentlich viele Möglichkeiten, um das Leben zu geniessen. Leider machen wir das zu wenig. Wir suchen uns x Probleme, die zum Teil wirklich kein Problem sind. Aber für mich ist jetzt effektiv entscheidend, dass ich heute Tag kann mich einsetzen kann, um noch mehr Projekte umzusetzen. Und ich glaube, was mich auch so glücklich macht an meinem Job ist, dass ich mit meiner Kraft und auch mit natürlich Unterstützung von vielen Leuten, die ehrenamtlich uns unterstützen, da in der Schweiz, schlussendlich auch die Spenderinnen und Spender, die uns dann ermöglichen, die Projekte umzusetzen. Und das ist etwas vom Schönsten, wenn man sieht, man hat wirklich aus eigener Kraft etwas umsetzen, wo dann andere Menschen begünstigt werden. Und das ist auch für mich die Motivation und die Lebensfreude, die ich habe. Und natürlich zusätzlich die Lebensfreude, die Kubaner zum Ausdruck bringen. Zum Teil ist es schwierig zu erklären, weil der Kubaner hat sicherlich nicht ganz einfach, den Alltag zu meistern. Du weißt es, du kannst auch unterdessen Kuba. Aber trotzdem habe ich auch einige Sachen gelernt von der Lebenseinstellung der Kubaner. Nicht überall, weil nicht überall sind Kubaner vorbildlich natürlich. Aber ich versuche, einen gewissen Mix zu machen zwischen der schweizerischen Professionalität und der kubanischen Gelassenheit und Lebensfreude.
Und da gibt dann hoffentlich einen guten Mix. Jetzt möchte ich aber noch zum Anfang kommen, dass man einfach die Geschichte auch irgendwo versteht. Du hast eigentlich an einen Geburtstag von einem Freund auf Ibiza reisen. Und dann ist aber das Ziel eben nicht die Partyinsel, sondern die Kommunisteninsel geworden. Wieso das?
Also so, es freut mich natürlich, dass heute auch einer unter den Gästen ist, der dazu mal im 98 mit mir das erste Mal in Kuba war. Es war tatsächlich so, gewesen, im 98 ein ganz guter Freund von mir, Patrick heisst er, der ist zu mir gekommen und hat gesagt, Marc, ich feiere jetzt einen Geburtstag, 25-jährig werde ich, ein Vierteljahrhundert, das muss man feiern. Und ich habe ihm dann gesagt, selbstverständlich, ich bin dabei. Und wir sind dann früher so zu den Jugendzeiten ab und zu mal auf Ibiza gegangen, halt ein bisschen Strand und Diskotheken, was man halt so kann machen auch auf Ibiza. Und er hat ihm vorgeschlagen, er will seine 5 besten Kollegen einladen auf Ibiza, um seinen Geburtstag zu feiern. Und dann einer von diesen 5 Kollegen, der war auch schon mal in Kuba, gewesen, auch schon in anderen Ländern. Und der hat dann Patrick gesagt, Patrick, das ist dein Geburtstag. Du entscheidest natürlich, aber wieso gehen wir nicht einfach jetzt eine Woche auf Kuba durchs Land reisen? Ibiza, das kann man auch mal machen an einem Wochenende. Das wird viel eindrücklicher, auf Kuba zu gehen. Und schlussendlich hat sich dann Patrick überzeugen lassen, auf Kuba zu gehen. Und für mich ist dazu mal das überhaupt nicht wichtig gewesen, ob wir jetzt auf Ibiza, auf Kuba, auf Norwegen oder auf Sizilien gehen. Für mich ist wirklich dazu mal Entscheidung gewesen, der Geburtstag. Und ich habe mich auch nicht gross vorbereitet auf Kuba.
Eben, da wäre jetzt gerade meine nächste Frage. Was für Erwartungen hat dort mal ein junger Rechter, du bist doch 25 gewesen, von Kuba? Also du hast gesagt, hast keine Erwartungen gehabt, aber irgendwie steigst du gleich im Flieger und stellst dir etwas vor, wie es denn dort wird sein.
Ja. Gut, ich habe natürlich gewusst, dass Kuba jetzt nicht unbedingt das Vorbild ist für die SVP vom System her. Aber ich habe mich auch nie gross früher mit Kuba auseinandergesetzt. Also Kuba war für mich in dem Sinne nicht interessant gewesen. Es war einfach ein Land, wo ich gewiss noch sozialistisch, also effektiv eigentlich nicht die Grundidee, die ich dazu mal vertraten habe bei der SVP. Ich sehe es heute auch als Vorteil, dass ich wirklich ungezwungen auf das Kuba gegangen bin. Ich glaube, das hat mir auch geholfen, ohne Vorteil noch jemand hinzugehen. Und dann ist man auch bereit, Sachen aufzunehmen, wo man einfach mal kann auch sagen kann, das ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, das ist heute auch das grosse Problem in der Politik, vor allem auch in der Schweiz. Wir haben zum Teil eine gute Idee von links und von rechts. Und wenn einfach eine gute Idee kommt von links, ist die Rechtsseite einfach mal primär dagegen, auch umgekehrt. Und ich glaube, das ist, was ich in der Politik vermisse. Zum Teil, man kann glaube auch mal hinstehen und sagen, okay, mal in dem Bereich haben jetzt einmal, ich sage jetzt zum Beispiel die Linke, einen guten Vorschlag gemacht und dann darf man auch als Fraktion von der bürgerlichen Partei hinter dem Vorschlag stehen. Mhm. Also ich glaube, die Unbezwungenheit, das ohne Vorteil auf Kuba zu gehen, haben mir sicherlich auch dazu geholfen, um das zu machen, was ich heute mache.
Trotzdem, du bist aus dem Flieger ausgestiegen. Also mir geht es so, wenn ich aus dem Flieger aussteige und das erste Mal in ein neues Land komme, sind eigentlich die ersten Minuten sind extrem wichtig, weil dann will ich alles aufsaugen, was ich sehe. Und das ist eigentlich auch der Moment, wo ich mir eigentlich gerade schon mal ein Bild von einem Land mache. Was hat Marc Kuster angetroffen, als er aus dem Flieger ausgestiegen ist? Was ist in deinem Kopf nachher vorgegangen?
Also in meinem Kopf ist etwas vorgegangen, sondern ist vor allem sehr, sehr nass vom Schweiß. Es war ziemlich heiß gewesen, als ich angekommen bin in Kuba. Aber ich bin dazu mal, dann, wo wir angekommen sind, sind wir direkt dann in ein Taxi gestiegen und etwa 3 Stunden gefahren, bis wir dann schlussendlich in Camagüey gewesen sind. Ich kann mich eigentlich nicht mehr gross erinnern, was mich jetzt gerade im ersten Moment so beeindruckt hat. Es ist effektiv auch, ich habe dazu mal die ersten Stunden das Kuba gar nicht so wahrgenommen. Wir sind eben eine 5er-Gruppe gewesen. Ich war wirklich fixiert auf meine 5 Kollegen und das Umfeld, das ist dann erst so am 2., 3. Tag eigentlich dann auf mich zugekommen. Und dann habe ich gemerkt, mal eigentlich sind tolle Leute.
Jetzt das Camagüey, eine wunderschöne Altstadt. Im Zentrum von Kuba seit kurzem UNESCO-Weltkulturgut mit spanischen Kolonialhäusern. Ich habe mich ein bisschen zu Andalusien gefühlt, dort mal, da bist du hängen geblieben. Gibt es einen Schlüsselmoment, warum du dort hängen geblieben bist?
Nein, also ich sage das immer wieder, ich kann jetzt das nicht beziehen auf ein bestimmtes Erlebnis, auf eine bestimmte Begegnung. Ich weiss es heute nach wie vor nicht, was es schlussendlich war. Sehr wahrscheinlich sind das verschiedenste Faktoren gewesen, die etwas in mir ausgelöst haben. Es ist vielleicht auch es ist eine Herausforderung, habe ich gesehen, auch eine gewisse Abenteuerlust mit dem Kuba etwas anzufangen. Aber ich würde es heute beschreiben, dass es effektiv, es ist eine Berufung. Ich sage auch immer wieder, sagen, ich habe nicht Kuba ausgewählt, Kuba hat mich ausgewählt. Und mit der Zeit ist natürlich dann, sind dann zusätzliche Motivationsgründe entstanden, wieso ich jetzt wirklich das mache, was ich heute mache. Aber dazu mal ist effektiv, es ist eine Art ein Virus gewesen, aber ich kann es nicht beziehen auf ein bestimmtes Ereignis oder bestimmte Begegnung. Also ich weiss es wirklich nicht, was dazu mal mich so stark berührt hat.
Und grad, warum jetzt gerade in Camagüey, das ist auch schwierig zu sagen.
Ja gut, das ist natürlich ein Zufall. Wir waren nur eine Woche in Kuba, wir sind Holguín angeflogen, dann sind wir auf Camagüey. Dann dort zwei oder drei Nächte, dann sind wir weiter auf Santa Clara, dort glaube ich zwei oder drei Nächte und dann zurück auf Varadero und von dort abgeflogen. Also ist eigentlich von meinem Aufenthalt dazu mal, von dem wöchigen Aufenthalt, sind es eigentlich nur zwei Städte, die ich eigentlich gesehen habe. Das war eben Camagüey und Santa Clara gewesen und in Camagüey ist mir eigentlich mehr da geblieben. Also wäre ich jetzt vielleicht auf Baracoa oder auf Santiago de Cuba, würde ich vielleicht sehr wahrscheinlich so etwas dort machen. Also es war ein Zufall gewesen. Aber schlussendlich bin ich froh, weil Camagüey ist wirklich sehr eine bezaubernde, interessante Stadt.
Gehen wir vielleicht noch ganz kurz auf die Stadt. Wie würdest du sie beschreiben, für die, die sie jetzt nicht kennen?
Ich bin ein Winterthur. Ich sage eigentlich, es ist wie Winterthur. Es ist eine Großstadt, aber trotzdem noch Provinz. Es ist eine sehr kulturelle, reichhaltige Stadt. Also das kulturelle Leben ist sehr geprägt. Was auch mir natürlich sehr gelegen kommt, es gibt sehr wenig Touristen. Also ich fühle mich wirklich in Kuba. Es ist nicht so, dass ich komme aus dem Haus, höre ich mehr Englisch, Italienisch, Französisch, Deutsch, wieder Spanisch. Und jetzt in den letzten Jahren habe ich natürlich dann auch mein soziales Umfeld können aufbauen. Heute ist für mich Camagüey eine zweite Heimatstadt. Und ich glaube, das ist glaube bei jedem von euch, eure Heimatstadt ist immer etwas Spezielles, wo ihr auch immer wieder gerne zurückgeht. Aber auf jeden Fall ist Camagüey eine Reise wert und ich kann es jedem nur empfehlen, mal dorthin zu gehen und die Stadt zu erkundigen.
Kann ich so bestätigen. Wunderschöne Stadt auch für mich, auch wenn ich sie nur zwei Tage gesehen habe. Kurz, jetzt, die erste Idee war, eine Schule für blinde Kinder zu renovieren, die in einem schlechten Zustand war. Wie hat denn dein Umfeld, vielleicht auch das politische Umfeld, reagiert, wo du plötzlich abgetrieben bist mit dieser Idee?
Ja, also die Leute von der ehemaligen Partei, wo ich da Mitglied war, bin, mit denen, wo ich wirklich in Kontakt war, die haben das eigentlich gut gefunden. Die das schlecht gefunden haben, ist meistens so, das kommt mir nicht direkt zu hören über, oder? Also, ich glaube, es hat sicher auch Leute gehabt, die gedacht haben, jetzt, was ist jetzt mit dem los? Aber grundsätzlich möchte ich schon auch sagen, ich habe nach wie vor Leute aus dem ehemaligen SOP-Umfeld, die mich heute nach wie vor auch unterstützen tun. Das ist so. Ja, wir haben zum Beispiel gerade nächsten Donnerstag in Winterthur einen Sponsorenlauf, wo die Nationalrätin Nathalie Rickli mitrennt. Wir haben auch schon den Ueli Maurer in Winterthur präsent gehabt, wo Mojito gemixt hat und der Erlös ist dann die einzelnen Projekte gegangen. Vielleicht hat es eher für mich gemacht, wieder jetzt für die Sache, aber ich glaube, man darf nicht sagen, dass jetzt die bürgerlich rechte gesinnte Bevölkerungsschicht gegen so Projekte ist, wie schlussendlich, ich glaube, viele von diesen Spendern würden auch nachher oder wählen auch SVP. Aber dass ich jetzt vielleicht gerade das Vorbild bin, würde ich sicherlich schon sagen, ist nicht so gewesen. Gut, aber das hat mich auch nicht so interessiert.
Gut, zeigt vielleicht eben auch, das Leben ist eben nicht nur einfach schwarz und weiß.
Richtig.
Da, wo ich dich kennengelernt habe, hast du gesagt, wenn ich von einer Idee überzeugt bin, dann brennt es Feuer. Dann merkt man auch jetzt irgendwie mit einer Überzeugung, du davon erzählst. Da gibt es aber, da gibt es nur noch das für dich, hast du da gesagt. Jetzt hast du keinen Moment gekadert oder irgendwie einen inneren Kampf geführt. Ich meine, du hast ja vielleicht auch Politkarriere machen für das. Aber ist das so sonnenklar gewesen von Anfang an?
Ja, also es war relativ schnell klar gewesen. Ich habe eben dazu mal, wo die Idee aufgekommen ist von der Kinderhilfsorganisation Camagüito, bin ich dann noch eben, wie du richtig gesagt hast, politisch tätig gewesen. Ich habe dann ab und zu auch noch geschafft. Und ich habe dann gemerkt, dass einfach dann, es wird zu viel. Und ich bin nicht einer, der auf 100 Hochzeiten tanzt. Und ich habe mich dann schnell entschlossen, Politik oder Camagüito. Weil alles unter den Hut zu bringen, habe ich nicht können. Und ich habe dann entschlossen, ich entscheide mich für Kuba. Entscheiden. Ich bin auch überzeugt, die junge SAP, die kann da sehr gut überleben ohne mich. Aber für das Projekt ist relativ entscheidend, dass ich gerade das Motor wirklich das in die Hand nehme. Und der Entscheid ist dann auch schnell gekommen. Und heute bin ich nach wie vor sehr überzeugt von dem, was ich mache. Und bin froh, dass ich den Entscheid getroffen habe. Aber es war nie für mich eigentlich eine grosse Überlegung gewesen. Ich habe auch nie in den letzten 10 Jahren was es euch schon gibt, irgendwie mal denkt, oh, funktioniert oder funktioniert es nicht. Ich sage auch immer, wer nur einmal als Scheiterer denkt, der ist bereits gescheitert. Also für mich, ich habe gewusst, es wird nicht einfach. Es ist etwas aufzubauen in einem Land wie Kuba, ist nicht einfach. Aber ich hatte einen grossen Vorteil, das ist, ich hatte die Überzeugung und den Willen und das Herz dazu. Und mit diesen drei Sachen kann man einiges erreichen. Und das haben wir, glaube ich, heute, wenn man einen Rückblick macht, auch tut man auch zum Ausdruck verhelfen, zu sagen, wir haben bis jetzt können erfolgreich etwas umzusetzen.
Tschö, also bist du sonst im Leben einer, der sagt, ich mach's und dann kommt das kalte Wasser.
Ja, ja, und ich glaube, man erfährt ja erst von etwas, wenn es nicht funktioniert, was man es eben macht, oder? Also ich habe jetzt ein kleines Beispiel. Wir tun ja auch in Kuba das Jugendsinfonieorchester unterstützen und ich habe durch das auch ein bisschen durchs Ballett einen Zugang zu klassischer Musik bekommen. Und ich habe jetzt im letzten Dezember beschlossen, anfangen Geige zu spielen. Und da haben natürlich alle mich ausgelacht, auch mein Bruder, oder? Ich bin dann wirklich, das letzte Mal, als ich in der Schweiz war, habe ich dann in Zürich so eine Geige gemietet für ein halbes Jahr. Haben die dann Ende Dezember mit auf Kuba genommen. Bin jetzt mit dieser Geige wieder zurück. Ich gebe die Geige auch wieder zurück, weil ich nur zweimal gespielt habe. Aber ich wollte selber bei mir erfahren, dass ich effektiv jetzt nicht Geige spielen kann. Vielleicht 90% der Leute haben gesagt, du kannst es nicht oder du wirst nicht Zeit haben. Die haben Acht gehabt, das war auch so ein Beispiel. Ich wollte jetzt die Geige mieten, jetzt weiss ich es effektiv. Und sonst hätte ich nach wie vor den Gedanken, hätte ich jetzt auch zehnmal eine Geige mieten oder nicht. Also so bin ich, also wenn ich etwas will, dann weiss ich. Und wenn es scheitert, dann weiss ich, es ist effektiv gescheitert, aber ich habe alles daran gesetzt. Es ist
wahrscheinlich schlimmer, wenn es nicht ausprobieren. Oder weniger schlimm, wenn es nicht ausprobieren, ja, ja. So wollte ich sagen. Genau. Vielleicht eine kurze Zwischenfrage. In dem Moment gibt es keinen Fehler bei Entscheidungen?
Nein, ein Fehler ist erst, wenn man zwei- oder dreimal das Gleiche falsch macht. Aber wenn man etwas mal nicht richtig macht, ist es für mich kein Fehler.
Jetzt möchte ich noch über das Projekt schwätzen. Wir haben nämlich viel geschwätzt über den Weg zum Projekt. Gamakito gibt es in 10 Jahren, vielleicht kurz. Was war die Organisation am Anfang gewesen? Was ist sie heute?
Also wir am Anfang war es eigentlich noch nie gewesen. Wir haben eben bei null angefangen. Wir haben auch am Anfang einfach mal gesagt, wir waren im Bildungsbereich tätig gewesen. Kuba ist ja berühmt für ein gutes Bildungssystem. Das stimmt. Also Kuba ist vorbildlich für ganz Lateinamerika. Ich wäre froh, wenn andere Länder eigentlich auch würden so arbeiten wie Kuba im Bereich Bildungspolitik. Kuba hat aber ein grosses Problem, dass sie all die Gebäude, die Schulhäuser, Kindergärten nicht können allein renovieren. Das sind zum Teil Schulhäuser, die älter als 50 Jahre sind und die sind dementsprechend jetzt in einem Zustand, wo man sie mal renovieren müssen. Der kubanische Staat setzt alles dran, um die Schulhäuser zu renovieren, aber die Wirtschaftslage lässt leider das nicht zu. Und darum haben wir dann gesagt, wir wollen gezielt mit Infrastrukturprojekten im Bildungsbereich Kuba unterstützen. Das war ganz am Anfang gewesen. Heute sind wir eigentlich in allen Bereichen tätig. Wir haben Kulturprojekte, wir haben Gesundheitsprojekte, wir haben Sportprojekte, wir haben Trinkwasserprojekte. Ich glaube, der Unterschied von heute zurück gesehen, am Anfang von Gamakito, wir haben einfach eine breitere Projektpalette. Aber das Ziel ist immer das gleiche, Kinder und Jugendliche nachhaltig zu unterstützen.
Finanzieren werdet ihr durch Spenden?
Hauptsächlich? Das ist hauptsächlich Spenden, das sind Privatpersonen in der Schweiz. Wir haben auch zum Teil von gewissen Gemeinden schon Geld bekommen oder zum Beispiel von einem Lions Club. Und wir sind aber sehr froh, dass wir nicht abhängig sind von 1-2 Grossspendern, sondern wir haben das breit können abstützen. Das ist auch wichtig für uns, weil wir haben immer gesagt, und auch ich habe immer wollen, nicht eine finanzielle Abhängigkeit schaffen, weil da hat man dann auch den Vorteil, dann wirklich auch die Projekte umzusetzen, die wichtig sind und nicht einfach Projekte, wo dann einfach ein Grosssponsor sagt, ich will das Projekt und jetzt müssen wir es machen, sonst gibt es kein Geld.
Wie kommst du zu diesen Geldern?
Gut, eben, das ist ja meine Aufgabe. Ich bin der einzige Vollangestellte bei Gamakito. Also das heisst eben, meine Aufgabe ist einerseits vor Ort, die Projekte umzusetzen, Projekte ausarbeiten, den zielgerechten Spendeneinsatz zu kontrollieren und die Monate, wo ich in der Schweiz bin, also im Gesamten sind es 3 Monate im Jahr, da ist meine Aufgabe, wirklich da von Haustür zu Haustür quasi zu laufen, Spendengelder zu akquirieren. Das läuft auf verschiedensten Ebenen. Einerseits versuchen wir Events zu machen. Dann machen wir es also im Sommer, auch im Winter durch, quasi kubanischen Sommer in einem Restaurant, wo ein gewisser Umsatz dann zugunsten von Gamakito kommt. Dann ist es einfach ein bisschen Mund-zu-Mund-Werbung auch, weil wir haben ja kein Budget, um eine grosse Werbekampagne zu starten. Dann ist es auch natürlich eine sehr intensive Lobbyingarbeit. Ich habe mal einen Kontakt zu jemandem und dann kommt dort mal etwas und der hat dann auch wieder Freunde oder kennt wieder einen Chef von einer Firma. Also es ist, man muss wirklich Tag für Tag, von morgen bis am Abend, wirklich quasi an den Leuten anrennen. Weil es ist nicht so, dass einfach die Leute uns Geld geben. Also es ist sehr intensiv, das sicherlich. Und dann, was auch noch speziell ist, jetzt gerade im Zusammenhang mit Kuba, ich habe etwa im Jahr 100 Besuche in Kuba. Das sind meistens in das Reisegruppen, die in Camagüey vorbeikommen und dann kurz oder zum Teil ein bisschen länger das Projekt anschauen. Und es sind natürlich dann Leute, die auch schon mal in Kuba waren. Die haben natürlich ein emotionelles, hoffentlich positives Erlebnis. Dann natürlich sehen sie mich vor Ort, sehen auch etwas effektiv, wir machen etwas. Und es sind dann auch also sehr potenzielle Spenderinnen und Spender, Kuba-Touristen, ja. Aber es ist wirklich knallharte Arbeit. Es ist, es gibt auch in der Schweiz sehr viele Organisationen, sehr viele gute, die das Gleiche machen wie wir. Und dann geht es darum, wieso soll jetzt zum Beispiel du jetzt uns Geld geben und nicht irgendwie für das Projekt in Afrika. Oder? Und wir versuchen schon natürlich auch, das ganze Kuba im Vordergrund auch zu stellen. Oder? Also wir haben das Beispiel zum Beispiel, wir haben auch viele Spenderinnen und Spender aus der Zigarren-Community. Also die, die rauchen, sind meistens dann halt, oder tun auch kubanische Zigarren rauchen. Also die haben schon mal eine Affinität zu Kuba. Wie tiefgründig die dann ist, das ist jedem, die eine hat mehr, die andere weniger, aber das ist bereits ein Anhaltspunkt, um ins Gespräch und zu sagen, okay, du kannst nicht nur schöne und die besten Zigarren rauchen aus Kuba, sondern wir können zusammen auch noch etwas Soziales umsetzen und das sind dann so Sachen. Also Kuba spielt schon bei der Werbung eine Rolle.
Du hast immer wieder von drin geschwätzt. Warum jetzt gerade, ihr könntet ja auch anders unterstützen, warum tun sie dir Kind?
Gut, ich habe einfach, das war relativ wirklich eine einfache Überlegung gewesen, wo ich ganz am Anfang gestanden bin, mit etwas machen für das Kuba. Ich habe gerade ein Kind und Jugendliche gedacht, das wird jeder machen, oder? Sicherlich, man könnte auch ältere Leute unterstützen, aber für mich ist jetzt einfach Kinder und Jugendliche näher, weil ich selber dazu mal, ja, wie gesagt, noch ein Jugendlicher gewesen bin. Es ist einfach mir näher, oder? Aber heisst nicht, dass es, man sagt immer, Kinder sind das Wichtigste, aber ich glaube, man vergisst halt auch immer wieder die dritte Generation und auch die haben natürlich Unterstützung verdient, aber wir können uns wirklich konzentrieren auf Kinder und auf Jugendliche und das ist auch, natürlich verkauft sich das auch ehrlich gesagt ein bisschen besser, das ist ja so, sind wir ganz ehrlich, weder wenn man jetzt für ein Altersheim in Kuba Geld sammeln.
Das ist wahrscheinlich schwieriger.
Ja.
Als Reiseleiter habe ich gemerkt, ja, das vorher erzählt, vordergründig kann man zwar recht einfach und offen zu Kuba sich bewegen, aber hinter der Kulisse ist eigentlich recht viel kontrolliert und genormt. Als Beispiel vielleicht für die Leute, die da sitzen, wir haben in einer Stadt in Cienfuegos bei meiner Reisetour außerplanmässig anhalten und der Local Guide hat sich dann bei der Organisation rechtfertigen, warum dass er jetzt hier die geplante Route verlässt und warum dass man jetzt hier anhalten und hat dann auch Zeugs gehabt. Oder wir haben bei Einheimischen wollen Langusten essen und das ist eigentlich illegal und die haben auch immer geschaut, uns jemand zu dabei. Jetzt in so einem Land, wie ist es mit den Behörden, um so ein Kinderhilfswerk aufzubauen? Ja, vor allem für einen Menschen mit dem Gedankengut, dass es möglichst wenig Staat braucht.
Ja. Also zuerst würde ich sagen, es ist total toll, also die kubanische Regierung setzt alles daran, um unser Projekt zu unterstützen. Also das Ziel ist genau wie bei uns, Kinder und Jugendliche. Also das möchte ich wirklich da einmal mehr zum Ausdruck bringen, dass Kuba alles daran setzt. Dann natürlich der Weg, das sind zwei verschiedene, wie du richtig gesagt, das ist in Kuba sehr viel Bürokratie, zum Teil auch verständlich. In diesen 7 Jahren habe ich auch müssen sagen, gewisse bürokratische Hürden sind leider jetzt halt notwendig. Aber da braucht es halt Geduld. Es braucht auch zum Teil ein bisschen, und das kommt vielleicht mir jetzt zugute, politisches Feingefühl. Auch wenn ich politisch unabhängig bin, ich habe gelernt, ein bisschen, wie Politiker reagieren, was Politiker gerne hören. Und ich glaube, das kommt mir zugute heute, dass man auch versucht, mit den Politikern, schlussendlich in Kuba, im Gespräch können, eine Lösung zu finden, die immer versucht, den Kubaner natürlich im Guten, ein gutes Licht zu rücken. Oder? Und man kann in Kuba auch einiges erreichen. Wir haben zum Beispiel erreicht, dass wir eine Bewilligung bekommen haben vom Kulturministerium im Kaffeehaus, also wir haben auch ein Kaffeehaus, das ist ein Zufall, in Gamagüey, so ein Café Literario, also ein Kunstkaffeehaus. Und wir haben die Bewilligung bekommen vom Kulturminister, dass wir dürfen in dem Kaffee- und Literaturhaus in Gamagüey gratis Internet für junge Kubaner aufschalten lassen. Was für viele Leute unvorstellbar ist. Wir haben das Internet funktioniert noch nicht, weil die technische Leitung noch nicht, also die technischen Voraussetzungen sind noch nicht da, aber zumindest wir haben einmal das Papier, dass wir dürfen das umsetzen. Und ich glaube, das ist ein Beispiel, das auch sagt, man muss in Kuba Vertrauen gewinnen. Man kann nicht einfach auf Kuba gehen und sagen, jetzt bin ich der Schweizer, ich habe 50'000 Franken im Hosensack und das Haus muss sowieso, das muss blau angemalt werden, weil rot ist schlacht, sondern man muss wirklich können versuchen, darauf einzugehen, auch Bedürfnisse rauszufinden von den Kubanern. Und ich glaube, in Kuba ist, was zum Erfolg führt, ist Geduld. Und die Geduld habe ich können wahren und wird es ja weiter in die Zukunft haben. Und heute kann man sagen, es ist nicht einfach, aber schön, in Kuba-Projekt umzusetzen. Und eben die Bürokratie, also ich habe schon mit Botschaftsangehörigen geredet durch die letzten 10 Jahre und die haben auch zu mir gesagt, Marc, du hast das schwierigste Land ausgewählt, um ein Projekt umzusetzen. Aber vielleicht ist es auch das, was ich brauche, eine gewisse Herausforderung, die mich zusätzlich motiviert, um eben etwas können umzusetzen.
Du hast gesagt, eben, als Politiker lernen wir eben vielleicht so zu reden oder das zu sagen, was Politiker gerne hören. Was hören denn die kubanischen Politiker gerne?
Ja gut, das ist natürlich schwierig, ich meine, sie sind alle in der gleichen Partei, oder? Also das heisst, in der Schweiz ist es ein bisschen einfach, mit der Linken und dann wieder mit der Rechten etwas zu reden, was sie gerne hören. Nein, ich glaube, es ist wichtig, dass man, der Kubaner ist ein sehr stolzer Mensch und auch die Regierungsmitglieder sind sehr stolz und dürfen auch stolz sein auf ihre Revolution. Ich rede vor allem jetzt im sozialen Bereich, man kann über Kuba stundenlang philosophieren, man kann auch über das ganze Wirtschaftssystem natürlich auch kritische Fragen stellen, aber ich glaube, im Bereich, wo wir tätig sind, Bildung, Gesundheit, dort sind sie sehr stolz und ich glaube, dort braucht es auch das Feingefühl, dass man nicht dort einfach quasi mit dem Rambock auf sie zugeht, und, sondern dass man versucht, ihnen überzubringen, dass man eine bestehende Idee mit unterstützen. Also ich rede immer nicht von Änderungen, ich rede quasi das System zu verbessern und nicht zu verändern. Und das ist wesentlich, was in Kuba auch ja, gewünscht wird.
Da kann man vielleicht sowieso allgemein über Entwicklungshilfe reden. Findest du es Entwicklungshilfe, dass wir als Schweizer müssen hingehen und den Leuten sagen, wie man es richtig macht, Anführungsschlusszeichen? Oder wie siehst du Entwicklungshilfe allgemein?
Ja, also ich finde sowieso, Entwicklungshilfe ist ein blödes Wort. Es kommt ja von entwickeln. Also ich sehe keinen Grund, wieso wir in andere Länder müssen, die eigentlich noch entwickeln. Oder? Also ich glaube, es geht darum, mehr um sie zu unterstützen bei der Entwicklung von ihnen selber. Weil die Entwicklung von jedem Land ist schlussendlich eine Aufgabe vom Volk, von der Regierung. Aber trotzdem auf die Frage, ich glaube, die Frage ist, da hat es verschiedene Antworten. Jetzt in Kuba ist auch ein sehr spezielles Land, redet man jetzt von einem Entwicklungsland, von einem Schwellenland. Ich glaube, in Kuba braucht es vor allem die materielle Unterstützung. Also es braucht nicht, dass wir auf Kuba gehen, wir müssen nicht Lehrer ausbilden, wir müssen nicht Ärzte ausbilden. Es hat Architekten, also all die Leute, die mit mir arbeiten, die das Projekt braucht zum Umsetzen, sind alles kubanische Fachkräfte. Also das ist sicherlich ein Vorteil jetzt in Kuba. Dann bestimmt gibt es Länder, die effektiv infrastrukturmässig noch nicht so entwickelt sind, wo auch nicht das Know-how der Leute da ist. Dort macht es eher Sinn, dass man so genannt mit der Software schafft, oder? Dass man halt die Leute dort ausbildet. Aber ich glaube, was unser Ansatz ist, und das soll auch der Ansatz sein von der Entwicklungshilfe, dass man sagt, man tut Gelder zur Verfügung stellen, um eine Idee von einem Land zu unterstützen. Weil wenn man einfach Geld in ein Land pumpt und man will etwas gegen den Willen der Regierung oder gegen den Willen des Volkes machen, dann ist das Geld wirklich Verschwendung.
Ist das vielleicht das Problem oder der Grund, warum das gewisse Entwicklungsprojekt halt auch scheitert oder halt nicht nachhaltig sind?
Ja gut, ist jetzt wirklich sehr schwierig zu sagen. Ich kann ja nicht jetzt mich noch kritisch über die Entwicklungshilfe von dich selber leben, quasi von dem Kuchen. Es wäre auch unfair, weil ich auch kein konkretes Beispiel habe. Aber ich glaube, es liegt zum Teil effektiv an zwei Sachen. Einerseits liegt es an der Regierung, effektiv. Also wenn eine Regierung nicht bereit ist, zum gewisse Ziele vorzunehmen, dann scheitert es natürlich. Und dann hat es natürlich nach wie vor Entwicklungs- Organisationen, die halt nur sagen, ja, miteinander etwas Gutes machen, schön reden, das lange heute nicht mehr, glaube ich. Eine Entwicklungsorganisation, das hat sich auch stark verändert in den letzten Jahren, ist heute ein Unternehmen mit einem hundertprozentigen sozialen Auftrag. Das war auch bei mir so gewesen. Jeder Franken, den wir rüberkommen, der muss zuerst verdient werden. Die einen verdienen es ein bisschen einfacher, die anderen ein bisschen schwieriger, aber jeder Franken, den wir rüberkommen, ist ein Ausdruck von Vertrauen. Und das Vertrauen müssen wir auch wirklich quasi dementsprechend verantwortungsvoll umgehen. Wir müssen den Franken so investieren, A, dass das Projekt auch nichts für die Bevölkerung und B, auch trotzdem ein bisschen eigentlich das Bedürfnis auf dem Spender zu decken. Aber was ich darf jetzt zum Beispiel Kuba sagen, dort habe ich Erfahrung. Kuba ist ein Land, wo es sich lohnt, sogenannte Entwicklungsgelder zu investieren, weil Kuba ist eines der nachhaltigsten Länder in der Entwicklungshilfe, weil jedes Schulprojekt, das wir machen, der kubanische Staat verpflichtet sich dann, die Schule weiterzuführen. Das heisst, die Nachhaltigkeit ist gegeben. Das heisst, wenn heute Gamagito nicht mehr existieren würde, kein einziges Kind wäre auf der Straße. Ganz klar, gewisse Lebensbedingungen würden wieder zurückgehen. Das ist ja so. Sonst würde man sich ja fragen, wieso Bus und Gamagito, wenn alles gleich bleiben würde. Aber das ist sehr wichtig. Gamagito schafft keine Abhängigkeit im Lande Kuba.
Wenn ich noch mache, ich möchte mal den Spieß noch umdrehen. Und zwar seit 2003 lebst du ganz in Kuba. Wie siehst du eigentlich in der Ferne die Schweiz? Von außen sieht man es ja manchmal ein bisschen anders.
Ja, das ist effektiv so. Es sind zwei wesentliche Sachen. Ich habe die Schweiz noch mehr schätzen gelernt. Das ist auch die Infrastruktur. Man hat irgendwie noch einmal die öffentlichen Toiletten und wunderbar, sauber. Die Straßen, die ÖV. Die ÖV, also Zugverbindungen, Busverbindungen, also das sind einfach zwei jetzt kleine Beispiele. Was ich aber auch gelernt habe, und das ist dann eher dann ein bisschen von kritischer Seite, dass wir in der Schweiz immer mehr und mehr verlernen, mit dem zufrieden zu sein, was wir haben. Ich habe das auch am Anfang mal ein bisschen angespielt von unserem Gespräch. Also ich glaube, wir tun unsere, vielmals unsere, oder die Werte an materiellem quasi messen und einfach das einfache glücklich sein, zufrieden sein, das geht bei uns verloren und das ist eigentlich schade, weil wir wirklich in der Schweiz, wir haben so schön, wir haben vier Jahreszeiten, wir haben eine gute Infrastruktur und ganz klar, es gibt auch Leute, die an der Armutsgrenze leben leider, das gibt es unterdessen auch in der Schweiz, aber ich glaube, der grösste Teil müsste eigentlich jeden Tag aufstehen und wirklich zufrieden sein, wenn er einfach mal sagt, das, was ich habe, das ist doch schon etwas. Es gibt auch viele andere Leute, die das nicht haben. Aber leider tun wir in der Schweiz oder in Europa uns immer am Besseren messen. Das kann herausfordernd, auch zielstrebend wirken. Aber leider, vielmals können die Leute mit dem nicht umgehen. Und sie wollen halt dann noch ein besseres Auto wie der Nachbar, noch teurere Uhr und noch mehr Kleider. Und die Frage ist, macht das wirklich glücklich? Und das ist schade. Und ich hoffe, dass die Schweizerinnen und Schweizer oder die Europäer, die Menschheit generell, wieder mehr lernen, einfach glücklicher sein mit dem, was sie haben. Und es braucht gar nicht so viel, um glücklicher zu sein. Ich bin überzeugt, einfach andere Werte wieder im Vordergrund stellen.
Das war jetzt ein philosophischer Aspekt gewesen, wunderschön. Nochmal ganz kurz ein bisschen im politischen Blickwinkel. Die SVP hat bei uns ja weiterhin einen grossen Erfolg. Wählerstärkste Partei ist sie. Jetzt nach 10 Jahren Politabstinenz, verfolgst du gleich noch so ein bisschen, was deine Ex-Partei macht?
Ja, also ich verfolge nach wie vor die Schweizer Politik. Ich bin jetzt sicherlich nicht mehr einzelne Sachabstimmungen, wenn jetzt Kanton Zürich ein neues Abwassergesetz vor das Volk kommt, das interessiert mich wirklich nicht so, da bin ich zu weit weg. Was mich einfach sehr, sehr interessiert, ist so das ganze parteitaktische, strategische. Also jetzt auch wieder jetzt im Hinblick auf Nationalratswahlen, da folge ich natürlich ziemlich intensiv, sofern es möglich ist. Also ich habe in Kuba zwar das Internet, aber nicht das schnellste. Einfach das finde ich sehr interessant, so die Politlandschaft, so die Strategien, auch jetzt da die neuen Parteien, BDP und die Grünliberalen sind, das sind so Sachen, die mich interessieren, mehr eben das parteipolitische, taktische Spiel vor der Wahl, das finde ich noch sehr herausfordernd. Oder was ich auch immer versuche, live zu verfolgen im Internet, sind Bundesratswahlen. Leider im 2007, die haben mich traurig gestimmt. Aber das sind auch so Sachen, die mich noch mitverfolgen.
Aha. Christoph Bloch ist gerade ein gutes Stichwort für mich. Du hast ihm folgen, hast du mal gesagt. Was hat denn dich damals als junger Politiker ihm so gefesselt?
Also für mich war er eine Person, die so traditionelle Werte, ja, Heimat Patriotismus, und das heisst jetzt für mich, also Patriotismus heisst jetzt nicht irgendwie, dass man das Gefühl hat, dass gerade in die rechte Ecke, also auch ein Linker kann ein Patriot sein. Das sieht man in einem sehr schönen Fußballspiel. Da hat es x Zuschauer mit einem Schweizer Liebling, und das sind von Linke bis Rechte, also alles darunter. Für mich war es eigentlich die Person gewesen, die dazu mal in diesen Jahren sich wirklich noch wieder die Schweiz so eine gewisse Heimat gegeben hat, dass er hat der Schweiz ein Label gegeben. Und das hat mich sehr fasziniert, quasi die Schweiz als Heimat, das Haus. Das hat mich sehr fasziniert. Und dann natürlich war es auch so gewesen, da kommt noch dazu eine Person, die kann begeistern, die die Massen anziehen kann. Und das sind schlussendlich auch Leute gewesen, wo ich auch Sympathie gefunden habe, wo dann eben schlussendlich auch eine gewisse Phobie gegeben hat vom Herrn Blocher.
Und das kann er heute immer noch. Also findest du gut, dass er jetzt nochmal willkommen?
Ja, gut, das überlasse ich am Zürcher Stimmvolk, ob er nochmal im Ständerat kommt.
Aber dass er das will.
Ja, er will das ja nicht, er tut sich im Dienste von der Partei stellen.
Aha. Und das glaubst du ihm?
Ja, ich glaube das.
Gut, lassen wir das mal. Du hast es vor ein paar Jahren gemeint, in den Worten der Fidel Castro, der fasziniert dich. Er sieht sogar als Vorbild, und Kuba könnte ein Modell für eine gerechtere Gesellschaft sein. Kuba könnte das schaffen. Du hast auch am Anfang aber gesagt, und jetzt gerade vorne, eben, weil du über den Herrn Blocher geredet hast, du siehst der gleiche Mensch geblieben. Irgendwie, das sind so ein bisschen Gegensätzlichkeiten, oder hat ja Kuba ein bisschen Hirnwäsche verpasst?
Nein, gar nicht. Also ich glaube, ich versuche auch immer wieder Schweiz und Kuba, und man darf das nicht vergleichen. Also das sind eine Gesellschaft ist auch beeinflusst, nur schon mal das Klima. Ich habe das selber festgestellt, wie das Klima dort einen beeinflusst, nur schon bei der Arbeitsmoral, respektive Arbeitskonzentration. Ich mag mich erinnern, vor ein paar Jahren hatte die Schweiz wirklich so ein heißer Sommer gewesen. Oder? Und man hat ja da auch in x Büro ist man drüben dann heimgegangen, weil es einfach zu heiß war im Büro zum Arbeiten. Und das sage ich immer wieder als Beispiel. Also nur schon das Klima tut sehr Gesellschaft beeinflussen. Aber für mich ist jetzt auf der einen Seite, ich habe schon immer gesagt, die Schweiz braucht hat einen Christoph Blocher gebraucht. Braucht natürlich noch andere Politiker auf der anderen Seite, aber er ist ja einer gewesen, der auch die Schweiz mitgestaltet hat. Und jetzt aber auf der Fidel Castro. Ich habe natürlich die Geschichte jetzt auch in den letzten Jahren noch mehr verfolgt. Und für mich ist es sehr eindrücklich, einfach mal der Weg von Fidel Castro, heute, wo er ist. Also, der ist jetzt nicht irgendwie Präsident geworden, weil er ein Millionenbudget hatte und einen guten Werbeberater. Also wirklich, der ist dazu mal mit 11 Leuten ist auf die Insel gekommen, dazu mal im 56, hat die Idee gehabt, quasi die Revolution anzufangen. Also, nur schon das, also sehr eindrücklich, wie der quasi dort hingekommen ist, wo er heute ist. Und das Zweite, was ich wirklich immer wieder sage, und da tue ich leider, komme ich da halt auch in Kritik rüber, wo dann Leute sagen, ja, aber du bist jetzt total nur noch Gastro-Fan oder hast die rosa-rote Brille an. Aber effektiv, und ich kann das wirklich aus Erfahrung sagen, der Fidel Castro, oder schlussendlich jetzt die Revolution, ist ja nicht er allein, was die fertiggebracht haben im Bereich, im Sozialen, ich rede wieder von Schule, Bildung, Gesundheit. Das ist vorbildlich. Und dann ist mir lieber, und ich rede jetzt bewusst nicht vom ganzen System, einfach von Bildung, Gesundheit, lieber ein Land wie Kuba, wo vielleicht das Internet ein bisschen eingeschränkt ist, weder dann zum Beispiel Brasilien, wo jedes Internet könnte gehen, aber ab und zu auch wirklich Strassenkinder oder zum Teil dann die Banden, Drogenkriege. Also ich glaube, man muss auch mal da ehrlich sein und mal sagen, was schlussendlich will man, oder? Und in dem Bereich, das sage ich ganz offen und ehrlich und werde ich auch in Zukunft sagen, da ist Kuba vorbildlich in dem Bereich. Und das ist auch Motivation für mich persönlich, das zu unterstützen. Heisst aber nicht, dass ich jetzt natürlich alles gut finde. Aber da sind wir jetzt tätig und da darf ich das sagen.
Ist vielleicht auch jetzt nicht inhaltlich, aber charismatisch. Kann man vielleicht irgendwie die beiden Personen gleich ein bisschen vergleichen, oder?
Also ich bin... Mal, also irgendwie haben sie gewisse Ähnlichkeiten. Ich glaube, die würden sich auch noch gut verstehen eigentlich, aber... Ich habe es noch nie fertig gebracht, ihm einen Tisch zu holen. Nein, also ich glaube irgendwie, was ähnlich ist, nicht im Inhalt, aber ich glaube, beide Personen sind überzeugt von einer, ich sage jetzt, von einer Ideologie, von einem politischen System und dann das auch wirklich vorleben und versuchen durchzusetzen. Ich glaube, das sind sicherlich die zwei Punkte, wo ich sage, sind ähnlich. Und dann sind es schlussendlich, vielleicht kann man auch sagen, der Marc Kuster steht einfach auf Bekannte oder auf Leute, die viel bewegen. Also das ist auch noch für mich, Leute, die etwas bewegen können, habe ich schon immer bewundert. Nicht alle, es gibt auch negative Beispiele leider in der Geschichte, die bewegt haben, aber ich glaube, da darf ich sagen, auch nach wie vor in der Schweiz, also da haben da zu viele Leute, jetzt gerade aus der linken Seite, auch zu viel Angst, also von einem Herrn Blocher oder von einer SAP, also da darf man, also da kann ich wirklich, auch wenn jetzt die SAP allenfalls auf 30% kommt, also man muss keine Angst haben, also das ist ja schön in der Schweiz, es wird immer ein bisschen ausgewichen, vielleicht in 10 Jahren oder in 15 Jahren wird vielleicht wieder die SP auf 20% kommen.
Wir sehen es. Wie reagieren eigentlich Kubaner, wenn sie von deiner Vergangenheit erfahren? Oder hast du da einen roten Mantel des Schweigens drüber gelegt?
Nein, gut, ich habe immer gesagt, SAP, das heisst Sozialistische Volkspartei.
Ja, super.
dann habe ich eigentlich nur Lobesworte bekommen. Nein, also ich habe eigentlich wirklich, ich habe das nie gross erwähnt. Will ich auch das, also nicht, wie ich das jetzt nicht wähle, es ist eigentlich nie groß zur Diskussion gestanden. Und es wäre dann aber auch schwierig gewesen, jetzt da noch ein Mehrparteiensystem müssen zu erklären. Einige wissen bestimmt, also ich glaube, die Regierungsvertreter, die wissen schon, dass ich da früher eher in der bürgerlichen rechten Seite tätig war. Aber unterdessen, glaube ich, haben die gesehen, dass ich da mit guten Absichten in ihrem Land bin. Und,
was du dort jetzt machst.
Genau. Aber ich habe auch schon wirklich ein paar Diskussionen gehabt mit engsten, vertrauten Mitarbeiter. Und das ist für die einfach schon auch interessant, sie dann mal zu wissen, was eigentlich, ja, eben was könnten andere Parteien, was haben denn die für Ideen, oder? Weil in Kuba vor allem sind die sozialistischen Ideen und dann habe ich ein bisschen erzählt, was wir wollen, aber auch gesagt, es ist nicht alles immer das Beste, was von einer Partei kommt.
Kuba ist im Umbruch. Ich möchte jetzt nicht alles ausführlich, da würde es sprengen, aber Der Bruder Raul lockert momentan das System. Wie schaust du in die Zukunft von Kuba? Zuversichtlich, oder?
Sehr zuversichtlich. Ich habe also eine Sorge für sehr Zuversicht. Also ich wünsche natürlich jeder Kubanerin, jeder Kubaner, der mit eigenen Mitteln kann, dann seinen Lebensstandard zu verbessern. Es ist halt nach wie vor so, es ist zum Teil ein Überlebenskampf. Das ist ja so und da wünsche ich natürlich, dass das Volk wirklich da weiterkommt, dass wirtschaftliche Reformen wichtig sind und jetzt die ersten sind ja jetzt in der Umsetzung. Das ist, glaube ich, allen klar, dass es braucht. Und ich bin zuversichtlich für die Entwicklung vom Land, das bin ich. Ich habe schon eine Sorge und zwar ist halt leider so, dass Wohlstand auch dann hat leider Menschen verändern. Und das ist meine Sorge, dass wenn man heute vielleicht in Kuba ist, oder man ist vor 5 Jahren in Kuba gewesen, wenn man vielleicht die 10 Jahre oder die 20 Jahre, nein, ich sage jetzt mal die 10 Jahre, das ist noch absehbar, wenn man vielleicht die 10 Jahre oder vielleicht nur schon in 5 Jahren auf Kuba geht, sehen wir, das Land hat mehr, aber vielleicht nicht mehr den gleichen Kubaner, den man heute antrifft, dazu mal wird antreffen. Und das ist ein bisschen meine Sorge, weil leider viele Leute sich mit dem Wohlstand zum Teil halt dann ein bisschen negativ anders, sie werden egoistisch. Oder das Zusammenleben, das heute in Kuba so stark ist, das hat natürlich auch zu tun durch den Notstand. Also der Kubaner ist angewiesen auf seine Familie, ist angewiesen aufs Umfeld im Dorf, in der Gemeinde, in der Stadt. Und das ist natürlich auch zurückzuführen eben aufgrund von der Bedürfnisse, die er hat. Und das kann sich natürlich ein bisschen ändern. Ich hoffe es nicht, aber das ist natürlich so, dass der Kubaner sich mit der Entwicklung zum Wohlstand auch gewisse Sachen vom Charakter, die positiven heute, wo man ja sagt, der Kubaner lebensfreudig, hilfsbereit zuvorkommen, dass das könnte ein bisschen verloren gehen.
Mhm. Jetzt aber grundsätzlich, bevor meine Frage kommt, ob der Kommunismus wird bestehen, ich habe jetzt 2-3 Beispiele, wie ich gesehen, wie die Insel funktioniert innerhalb von 2 Wochen. Ich habe da extrem viel Widersprüchliches erlebt, nämlich auf der einen Seite Menschen, die den Kommunismus wirklich aus Überzeugung verteidigen und dann auch wunderschöne Gespräche sagen, man muss sagen, mal, das ist jedes Wort ist wahr, was die sagen und die leben das auch. Auch Menschen, die mir gesagt haben, weißt du, nach 500 Jahren Imperialismus von Spanien und USA sind wir jetzt wirklich endlich mal frei zum Selbstbestimmen können leben. Auf der anderen Seite sieht man irgendwie, gerade in der Tourismusbranche, dass sie irgendwie gewisse Sachen nur mit dem Trinkgeld oder vor allem dank dem Trinkgeld wunderbar funktioniert oder eben nur dann. Oder ganz etwas grotesk habe ich gesehen oder gehört, Da gibt es Leute, die hegen im Keim in der Badwanne eine Sau halten, damit sie mehr Fleisch hegen. Aber das ist eigentlich verboten. Und dann tun sie den Arzt vom Unispital beauftragen, der eigentlich auch zu wenig Geld hat, dass er dem Schweinli tut, die Stimmbänder durchschneiden, damit man es nicht hört, quietschen in der Badwanne, was ja eigentlich verboten wäre. Und dass der dann auch wieder ein Einkommen hat. Das sind alles irgendwie so Auswüchse, wo man irgendwie sagt, oh, der kommt raus, der funktioniert ja gar nicht. Hast du trotzdem das Gefühl, im Groben und Ganzen, dass das wird dort überleben?
Also das ist eigentlich das Faszinierende an Kuba. Irgendwie hat es immer noch funktioniert. Also weil sie eben noch die Möglichkeit haben, irgendwie zu einem zweiten oder dritten Einkommen zu kommen. Also ich glaube, das ist klar, dass jeder Kubaner braucht neben dem offiziellen Job noch einen Nebenjob. Das ist ja so. Ich sehe es jetzt auch nicht als rein kommunistisches System. Es ist wirklich schwierig zu beschreiben, ob es jetzt Kommunismus, Sozialismus oder viele Leute sagen auch, es ist Fidelismus. Und natürlich, jetzt ist man natürlich in dieser Spirale rein, natürlich durch den Tourismus. Also der Tourismus kommt vom Westen vor allem. Also man lädt eigentlich, oder man braucht den bösen Kapitalismus auch zum Überleben. Ich glaube, das ist eine Entwicklung, schlussendlich, die muss man den Kubanern überlassen. Es wäre jetzt auch schlecht, von System zu reden. Ich glaube, das ist vielleicht auch zum Teil, wo gewisse Länder gescheitert sind. Sie haben einfach ein System gesagt, jetzt ist Kapitalismus. Und dann halt nicht richtig umgesetzt. Ich glaube, es braucht eben sehr viel. Kapitalismus ist etwas Positives, man kann es aber falsch umsetzen. Und das ist leider so. Aber das kann ich natürlich jetzt auch nicht beeinflussen in Kuba. Aber es ist schwierig. Ich tue grundsätzlich nicht von System reden, sondern jedes Land muss selber seine Gesetze, seine Fähigkeiten suchen, wo sie kann, um die Bedürfnisse zu decken, wo das Land als Priorität setzt. Mhm.
Du hast jetzt ein paar Wünsche von Kuba gesagt. Was sind denn die Wünsche von Gamaquito?
Also eigentlich sage ich, das ist eigentlich ein Widerspruch. Mein Wunsch ist, dass ich noch die nächsten Jahre darf mich einsetzen für Gamaquito. Auf der anderen Seite heisst es ja, dass es nach wie vor Gamaquito braucht. Also eigentlich mein Wunsch für Kuba wäre, dass ich morgen sagen könnte, weißt du was, das Gamaquito braucht es nicht mehr. Dann hätte man eigentlich ja schlussendlich ja vieles erreicht. Aber ich glaube, das Gamaquito braucht es ja immer, auch wenn es mal besser geht am Land. Also es gibt immer wieder neue Punkte, wo Gamaquito einsetzen kann. Mein persönlicher Wunsch ist, dass wir auch weiter in den nächsten 10 Jahren wieder ein Projekt umsetzen können. Ein ganz persönlicher Wunsch ist, dass wir die Grösse können behalten oder Licht können vergrössern können, weil wir sind heute sehr kleine, aber eine effiziente Hilfsorganisation. Und was für mich immer schön ist, der Kontakt mit den Spenderinnen, mit den Spendern, oder auch wie heute, da können wir von St. Gallen kommen, mit dir über Kuba und Gamaquito dürfen zu plaudern. Ich glaube, das sind meine persönlichen Ziele, einfach die Arbeit weiterzumachen, die wir bis heute gemacht haben, nicht jetzt quasi in Liegestuhl hier zu sitzen und sagen, so, jetzt können wir vom Gaspedal zurückgehen. Weiterhin alles einsetzen und nach wie vor auch können transparent und nachhaltig können arbeiten. Das sind die Ziele, die ich habe. Tönt jetzt nicht mit sehr gross, aber es sind gleich Ziele, wo es einiges braucht, um das umzusetzen. Und mein Commitment ist, ich werde mich auch mindestens in den nächsten 10 Jahren für Kinder, für die Jugendlichen in Kuba, vor allem in der Provinz Camagüey, einsetzen.
Wunderschön. Das ist jetzt etwas sehr Persönliches gewesen. Sind da auch die Wünsche, die du für dich persönlich hast, sind die mit Gamaquito verbunden?
Ja, ich glaube, heute ist, ich habe gesagt, auch schon, wir haben viele Ehrenamtliche, die sich einsetzen, dass die Ideen umgesetzt werden. Aber ich sehe mich als Gamaquito oder Gamaquito als mich. Also das ist für mich heute wirklich mein Leben, meine Berufung, mein End-of-Life-Commitment. Und das klingt jetzt wieder philosophisch, aber es ist effektiv so und das werde ich auch noch in Zukunft beweisen. Was für Gamaquito gut ist, ist auch für mich gut.
Wunderbar, wunderbares Schlusswort. Ich möchte an dieser Stelle jetzt mal vom offiziellen Teil her danke vielmals sagen, dass du da gekommen bist und erzählt hast von Gamaquito. Es war wahnsinnig spannend gewesen. Ich hoffe, es gibt noch mehr so Erfolgsgeschichten für dich zum Erzählen. Vielleicht dann auch ganz andere, weil wir haben es ja gehört von Anfang der Geschichte. Der Weg ist plötzlich ganz anders verlaufen, wie du eigentlich einmal gedacht hast. Und in dem Sinne, lieben Gruß auf Kuba und danke fürs Kommen.
Bitte, gern geschehen.